Ja, der Pack wird immer dicker von Tag zu Tag. Lieber Roland, heute hast du darüber gesprochen, was will das Leben von mir? Was ist meine Lebensaufgabe? Viele Menschen sind da auf der Suche, vor allem junge Menschen, scheinen teils orientierungslos. Mancher einer verirrt sich in der heutigen Ausbildungs- und Arbeitswelt. Hast du einen Rat? Wie kann ein Mensch sich treu bleiben und dennoch in einer Welt, wie sie eben ist, gut überleben und seine Aufgabe finden? Was, wenn er keine klare Idee hat? Ja, ich muss zugeben, ich finde es auch mega schwierig, in der heutigen Zeit einen guten Beruf auch zu finden. Was mit Sicherheit hilfreich sein kann, ist vielleicht nach dem Studium, ich nehme mal an, dass das vielleicht nach dem Studium so für viele dann von Bedeutung ist, vielleicht erst einmal ein Auslandsjahr zu machen, was ja auch viele auch machen. Und bei diesem Auslandsaufenthalt macht man ganz einfach gewisse Erfahrungen und ja, lernt nochmal ja, vielleicht auch eine ganz andere Welt auch kennen und wird auch ein bisschen entkoppelt von dem Strom, in dem man sich vielleicht befindet, wo eben ja, Kita, Kindergarten, Schule, höhere Schule, Studium und dann geht es weiter im Beruf. Und da ist manchmal keine Zeit zum Durchatmen und eins geht ins andere über und irgendwann ist man dann mittendrin im Berufsleben und ja, und weiß gar nicht genau, ob man das unbedingt wollte. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, momentan ist so viel extrem im Wandel, wo ich manchmal die Berufsbezeichnungen, die es heutzutage so gibt, die gab es früher gar nicht. Und die Berufe teilweise, die es früher gab, die gibt es nicht mehr. Also es ist alles in einer unglaublichen Bewegung gerade. Und also ein Tipp, ruhig auch ein bisschen Zeit nehmen. Also auf alle Fälle ruhig ein bisschen Zeit nehmen und sich ein bisschen umschauen. Ich finde zum Beispiel auch diese Idee, die momentan so besprochen wird von einem sozialen Jahr, die finde ich gar nicht so schlecht. Also soziales Jahr, ja, Bundeswehr eher. Ich habe damals auch mit, vor dem Studium war das, nach der Schule eben, meinen Zivildienst gemacht und damals bei behinderten Kindern gearbeitet. Damals war es noch, ich glaube, 16 Monate war das. Und das hat mir total gut getan. Also es war ganz, ganz wichtig nochmal für meine Orientierung. Ich habe dann auch gewusst, ich möchte auch mal was mit Menschen machen. Also so, das hat sich dann auch so gezeigt, dass da auch eine gewisse Empathiefähigkeit da ist, ein gewisses Einfühlungsvermögen da ist. Also das war auf alle Fälle für mich eine total wertvolle Zeit. Und vielleicht da, also das mal sich ein bisschen umschauen und wie gesagt, das eine oder andere ausprobieren und andere Länder vielleicht auch mal kennenlernen und kommt ja auch in einer späteren Biografie gar nicht so schlecht rüber, wenn man mal irgendwo anders auch war. Und dann natürlich selber auch für sich selber immer wieder schauen, was macht mir wirklich Freude. Die Lebensaufgabe finden hat viel auch mit Freude zu tun. Oder ein Tipp, den ich vielleicht auch geben könnte, was habe ich als Kind gern gemacht? Ja, was habe ich als Kind schon gern gemacht? Ich habe als Kind zum Beispiel gern Sand gespielt und Lego gespielt. Also ich war immer irgendwie am Bauen. Ich habe dann später Innenarchitektur studiert und dann eben hier konnte ich mich total ausleben mit dem Buddha-Haus Umbau und Ausbau, dann in der Metta Vihara konnte ich mich total ausleben. Mein Studium als Innenarchitekt total nochmal umsetzen. Dann, ich hatte ein paar Jahre als Landschaftsgärtner gearbeitet, das auch umsetzen. Also das war irgendwie schon sehr, sehr passend, was ich da gelernt habe. Also das, Ich weiß, da gibt es ein Foto von mir, wo ich als kleiner Bube im Sandkasten sitze und rechts eine Schaufel und links eine große Schaufel und ein Rechen noch in der Hand, und so war ich da drin. Also, und Lego war, das einfache Lego damals, das war total Lieblingsspielzeug. Also habe das immer gern gemacht und mache das heute noch gern, gestalten. Also das ist, denke ich, auch was, zu schauen, was habe ich als Kind total gern gemacht. Ja. Und dann, wenn man vielleicht noch einen wirklich guten Freund hat und dann, der vielleicht auch ein bisschen einen Rat parat hat, einen weisen Rat parat hat, der jetzt nicht unbedingt darauf ausgerichtet ist, möglichst schnell Fuß zu fassen in einem guten Beruf, dann kann so ein Gespräch oder so ein Austausch auch natürlich sehr hilfreich sein. Also es sind jetzt ein paar so Ideen, die jetzt gerade hochgekommen sind. Wie wurde Aya Khema zur Meditationsmeisterin und was macht die Meditationsmeisterschaft aus? Was bedeutet das genau? Vielen Dank für deine Antwort. Ja, da gibt es ja auch so eine nette Geschichte. Aya Khema war tatsächlich, also sehr, man kann sagen, sehr, sehr talentiert für die Meditation. Und sie hatte zwar einen Mönch, bei dem sie auch das Dhamma gelernt hat in Australien damals, und mit dem sie zusammen auch ein Kloster gegründet hat in Australien, Wat Buddha Dhamma. Und gleichzeitig konnte er, der Mönch, ihre Meditationserlebnisse nicht wirklich gut begleiten, sodass sie eher ein bisschen auf eigenen Füßen gestanden ist und anhand der Lehrreden sich dann das Meditieren mehr oder weniger fast ein bisschen selber beigebracht hat und anhand der Lehrreden eben ihre Erfahrungen gemacht hat. Und dann erst in Sri Lanka, als sie dann in Sri Lanka die Nonneninsel gegründet hat, hat sie dann einen Mönch gefunden in Sri Lanka, der sehr anerkannt war, der auch bekannt war, dass er ein großer Meditationslehrer ist. Und den hat sie dann aufgesucht um Rat gefragt oder hat sie ihre Erlebnisse berichtet, um Bestätigung auch für ihren Weg zu bekommen. Ne? Und einmal war sie eben auch bei ihm und hatte einen Austausch und dann kam das Gespräch scheinbar auf die achte Vertiefung, von den meditativen Vertiefungen auf die achte Vertiefung. Und dann hat er sie gefragt, was sie da in der achten Vertiefung erlebt. Ja. Und dann hat sie gesagt, Moment, und dann so wie das Bild da draußen, Moment, und ist dann ganz kurz so weggegangen und so zumindest, vielleicht nicht tief in die achte Vertiefung alles, aber so zumindest so hat da so ein bisschen nachgeschaut, was da in der achten Vertiefung so da ist und berichtet dann davon, was sie da in der achten Vertiefung erlebt. Was dem Mönch dann zu dem, also der war dann schon auch erstaunt und hat dann so auch ein Lob ausgesprochen ist und hat ihr gesagt, es ist schon also sehr erstaunlich, wie gut du da drauf bist. Also so in der Art, so hat er es wahrscheinlich nicht gesagt. Und dann hat Aya Khema geantwortet, ja, ich meditiere ja auch schon 20 Jahre. Dann hat der Mönch geantwortet, du meditierst nicht 20 Jahre, du meditierst schon 20 Leben. Also so, das ist so ein bisschen eine Geschichte, die das vielleicht veranschaulicht, dass sie ganz einfach auch in dieses Leben großes Potenzial mitgebracht hat. Und ja, und sie war eine große, begnadete Mystikerin und Meditationslehrerin. Ja. Und was macht die Meditationsmeisterschaft so aus? Ja, was bedeutet das genau? Ja, das bedeutet schon auch, dass man in den Vertiefungen zumindest einigermaßen sich auskennt. Und es bedeutet natürlich auch und fast noch mehr, dass man auch von den Einsichten wichtige Erkenntnisse gewonnen hat. Weil die Einsichten, das sind eigentlich das, um was es wirklich geht. Vertiefungen ist ein wunderbares Mittel, um den Geist klar zu machen, um ihn zu beruhigen und dadurch eine Kraft zu verleihen, die er sonst vielleicht nicht hat. Aber letztendlich ist das Ziel, tiefe Einsichten zu gewinnen, wobei Einsichten auch wieder, man könnte sagen, ein Mittel zum Zweck sind, weil Einsichten eben die Bereitschaft entfalten, noch mehr loszulassen. Auch in der Tiefe des Erlebens, wo es vielleicht schon sehr, sehr beglückend ist, dann immer noch zu erkennen, ja, das ist noch nicht der ganz tiefe Frieden, da ist noch mehr möglich oder da ist immer noch auch Vergänglichkeit da, das ist noch nicht das Ziel der Reise. Und aus diesem Erkennen heraus sozusagen dann die Bereitschaft zu entfalten, noch mehr loszulassen oder noch radikaler loszulassen. So dass diese beiden Wege eigentlich, Ruhe und Einsicht, sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Und wenn beide gut ausgebildet sind, dann könnte man vielleicht von einer gewissen Meisterschaft sprechen. Lieber Roland, ist es möglich, mit der hawaiianischen Vergebenspraxis auch auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie zum Beispiel Aufrüstung, zu reagieren? Das wäre eventuell ein hilfreicher Ansatz, damit umzugehen. Mir fällt aber keine passende Formulierung ein. Ja, ich möchte dann nochmal zurückgehen auf diese Geschichte von dem Dr. Hu Len. Ja, wie er praktiziert hat. Er hat sich ja, zur Erinnerung, die Akten der Gefängnisinsassen vorgenommen und hat geschaut, hat diese Akten durchgelesen und hat geschaut, was in ihm da in Resonanz geht oder was bei ihm da hochkommt oder was da bei ihm vorhanden ist, warum das in seinem Leben da ist. Und soweit ich das verstanden habe, hat er diese Praxis immer wieder auch für sich gemacht. In Anführungszeichen für sich. Und darum war die Formulierung schon irgendwie wahrscheinlich auch auf sich selbst bezogen. So, oder in Bezug auf so wie es beschrieben ist in dem kleinen Büchel, in Bezug auf diese schwierigen Emotionen und schwierigen Geisteszustände, die hochgekommen sind. Dass er dann körperlich auch wahrscheinlich diese Verdichtungen gespürt hat und dann, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich und ich danke dir. Also mehr, so wie ich es verstanden habe, mehr das auf sich auch bezogen hat. Wie wäre eine Formulierung, könnte man natürlich auch überlegen, wie wäre eine Formulierung, wo man da sozusagen sich von der momentanen Welt auch berühren lässt und zum Beispiel nochmal zurück zum Wald, das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, wie wir auch mit der momentanen Situation üben können. Da ist ja, wie gesagt, ganz, ganz viel Leid auch in Bezug auf die Bäume da. Wenn man sich mal vorstellt, in Deutschland ist 99,4% der Fläche in Deutschland ist Nutzfläche, die vom Menschen genutzt wird. Also das kann man fast nicht glauben, dass nur 0,6% an nicht genutzter Fläche übrig ist. Manche Nutzungen sind relativ okay, aber es ist immer noch ein Nutzen. Und vieles von dem, was zum Beispiel im Wald, in der Waldnutzung geschieht, ist halt sehr, sehr brutal. Und da kann man zum Beispiel machen, dass man zum Wald sagt, es tut mir leid, bitte vergib uns, kann man ja vielleicht sagen, vergib uns Menschen. Also das ist vielleicht da sogar passender. Es tut uns leid, bitte vergib uns, wir lieben dich. Und wir danken dir. Also das wäre so eine Formulierung, wo man da zum Beispiel anwenden könnte. Oder mit Tieren, Tiere, Nutztierhaltung. Ich meine, hier geht es einigermaßen. Die Kühe kommen raus auf die Weide. Das ist ja schon ganz was Besonderes. Aber es sind alles auch sehr hochgezüchtete Kühe, die eben sehr, sehr viel Milch geben sollen, ja, und kriegen eben Kraftfutter und besonderes Gras, Silo und. Also so, dass sie halt guten Nutzen bringen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt noch ganz andere Haltungen. Ja. Und dann gibt es noch viel brutalere Sachen, was den Tieren zugefügt wird. Das Schreddern von Hühnern, die Haltung von Schweinen ist mit das Allerschlimmste, was in unserer Gesellschaft passiert. Das Töten von Schweinen, das ist so brutal, die werden in Deutschland, die Schweine werden vergast. Das kann man eigentlich nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen in einem Land, wo so eine Geschichte da ist. Ja? Und dann wieder werden Lebewesen vergast. Das kann man, also das ist fast nicht nachvollziehbar. Ja? Und da ist zum Beispiel auch die Möglichkeit da, dass man sich den Tieren zuwendet oder wenn man Kühe sieht oder Schweine sieht oder Hühner sieht. Und so mit dem kollektiven vielleicht Hühnerbewusstsein oder kollektiven Schweinebewusstsein so versucht, in einen Kontakt zu kommen und sagt, es tut uns leid, bitte vergib uns oder bitte vergebt uns oder vergib uns. Wir lieben euch und wir danken euch. Also es sind so Möglichkeiten, wie man da Formulierungen finden kann. Und das darf man nicht unterschätzen, da findet ganz, ganz viel Heilkraft statt. Und Heilung statt. Aber man muss natürlich auch realistisch sein, was ist an eigener Arbeit, Vergebenspraxis auch möglich. So, man kann jetzt nicht sagen, den Rest meines Lebens werde ich jetzt das Leid der Welt anschauen und werde diese Vergebenspraxis machen, sondern man muss natürlich auch immer wieder seine eigenen Grenzen auch kennen und immer wieder auch Kraftquellen aufsuchen, um wieder auch so eine gute Balance auch zu haben. Vielleicht ist das nochmal so ein bisschen inspirierend für diese Vergebenspraxis. Lieber Roland, du sprachst kürzlich davon, dass Ängste unser Ich-Gebäude aufrechterhalten. Daher sollten wir unsere Ängste auflösen bzw. loslassen. Nur wie genau lässt man Ängste los oder löst sie auf? Also was mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Hinweis ist oder gute Hilfe ist, wenn man mit Ängsten zu tun hat, ist, dass man dafür sorgt, dass man gute Erdung bekommt. Ja. Dass man immer wieder dafür sorgt, Erdung zu haben. Das kann sein in der Gehmeditation zum Beispiel, dass man vor allem auch spürt, wie man mit den Füßen Kontakt hat zur Erde. Es kann sehr, sehr hilfreich sein, in den Wald zu gehen und Bäume umarmen und dann sich sozusagen mit der Wurzelkraft der Bäume auch zu verbinden. Es kann auch sehr, sehr erdend sein. Es kann hilfreich sein, dass wir uns vielleicht auf den Boden, auf dem Erdboden legen, ja, und versuchen, die Erde zu spüren. Also es kann sehr, sehr hilfreich sein, dass man einen Beruf wählt oder ein Hobby wählt, das mit Erde zu tun hat. Gärtnern ist super für Erdung. Oder Töpfern sind so Berufe, wo sehr, sehr geeignet sind, um mit der Erdmasse in Kontakt zu kommen und dadurch immer wieder einen Körper auch zu erden. Ja. Dann was total hilft, ist Unterbauchatmung bei Ängsten. Also mein Bruder hat in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet und hat ganz, ganz viel diese Unterbauchatmung auch mit den Patienten geübt und hat gesagt, wenn die Menschen in der Welt nur diese Unterbauchatmung machen würden, das ist so die natürliche Atmung, Babys machen diese Unterbauchatmung noch ganz natürlich. Später verlernt man es dann und dann wird einem gesagt, ja, Bauch einziehen, Brust raus und dann atmet man ständig in die Brust rein. Das ist eigentlich nicht günstig, also wie wir da programmiert sind. Also es wäre viel besser, wir würden in den Unterbauch reinatmen. Es wird uns viel mehr zentrieren und in unsere Mitte auch halten. Also und da hat mein Bruder gesagt, wenn die Welt Unterbauchatmung machen würde, wäre viel weniger Angst in dieser Welt. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, dass wir tatsächlich mit den Ängsten arbeiten. Und das bedeutet, dass wir sie vielleicht auch körperlich einmal wahrnehmen und spüren, wo spüre ich denn meine Angst. Es kann sein, dass das im Nackenbereich ist. Es kann sein, dass das meine Gliedmaßen, dass die sich ein bisschen gelähmt anfühlen, also so wie das Kaninchen vor der Schlange, so eine gewisse, ja, gewisse leichte Lähmung vielleicht. Es kann natürlich eine Enge im Herzen sein, da ist immer auch was zu finden. Ja. Enge im Herzen, vielleicht auch ja, ein Brennen im Solarplexus. Mal untersuchen für sich selber, wo kann ich die Angst in meinem Körper entdecken. Und in dem Moment, in dem wir in den Körper gehen, hör mal auf, uns in diesem Gedankenkarussell zu bewegen. Und wo normalerweise die Hauptursache für unsere Ängste sind, das ist ja meistens in unseren Gedanken. Ja. Und in dem Moment, wo wir in den Körper gehen, sind wir ja von den Gedanken erst einmal weg. Und dann können wir in dem Körper, können wir dann eben auch schauen, wo da die Verdichtung ist und können dann wieder mit einer liebevollen Haltung diesen Verdichtungen begegnen. Ja. Zum Beispiel das Mantra, mögest du glücklich und zufrieden sein, so zu dieser Verdichtung sagen. Mögest du glücklich und zufrieden sein. Also so. Oder wie es in einer Tradition gelehrt wird, so das Dämonen füttern. Also wo man den Dämonen sozusagen gute Nahrung gibt, also ihnen irgendwie ja, Raum gibt. Auf alle Fälle nicht versuchen, Angst eliminieren zu wollen, weghaben zu wollen. Weil das haben wir ja gestern, glaube ich, besprochen. Was man weghaben will, das wird eher noch stärker. Also darum geht es darum, irgendein Mittel zu finden, wo Raum entsteht, wo diese Verdichtung sich auflösen kann. Und da, heute haben wir in einem Gespräch davon gesprochen, dass auch so einfach einmal nicht eingreifen ist auch eine Möglichkeit. Ich habe dafür das Wahlprogramm entwickelt, wo es heißt WAHL, W für wahrnehmen, W, A für annehmen und HL für heilen lassen. Also man nimmt es wahr, diese Verdichtung, da nimmt es an, gibt dem Raum und wir haben gehört, alles ist vergänglich, alles löst sich auf. Auch so eine Verdichtung kann sich auflösen, wenn wir es ihr erlauben. Ja? Und wenn wir es nicht wieder neu nähren. Ja? Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so ja, ein bisschen Raum reinzukriegen. Oder wenn wir mal diese Kunst des Nichtreagierens praktizieren und tatsächlich mal ein kleiner Zwischenraum entsteht. Ja. Und dann habe ich heute gehört, okay, okay sagen zu diesem Raum. Okay, okay. Ja, okay, okay. Und nicht weghaben wollen oder anders haben wollen oder was unternehmen wollen oder wieder was machen wollen. Ja. Einfach mal okay, okay. Das sind so ein paar Möglichkeiten, wie wir mit, ja, nicht nur Ängsten, sondern auch anderen schwierigen Emotionen auch arbeiten können. Lieber Roland Nanabodhi, danke für deine inspirierenden Impulse. Zwei Fragen zur Mantra-Praxis. Wofür steht Jap und wie schreibt man das? Das schreibt man J-A-P. Das ist dieses wiederholte Sprechen des Mantras. Das ist dieses Jap. Dieses wiederholte Aussprechen oder Rezitieren oder in Schwingung halten von dem Mantra. Ja. Eignet sich auch ein Koan zum Beispiel, was bedeutet Leben in der Tiefe? Im Staunen kommt mein Geist manchmal in eine stille Demut. Von Herzen danke. Ein Koan ist wieder was anderes als ein Mantra. Ein Koan zum Beispiel, ich glaube, das bekannteste Koan, das ist ja eine Methode aus der Zen-Tradition, aus der buddhistischen Zen-Tradition, wo eben eine Frage gestellt wird, die man eigentlich nicht beantworten kann. Und der Sinn von einem Koan ist, unseren Geist einmal bis zu einem Punkt zu führen, wo er ganz einfach mal aufgibt, weil er es nicht lösen kann. Und sich dann total in das Erleben nein gibt. Und da ist zum Beispiel dieses Koan, das mir gerade hochkommt, ist, nenne mir den Klang einer klatschenden Hand. Naja, das ist, ja, wie soll eine klatschende Hand, was soll das für ein Klang sein? Und dann geht man da rein und geht rein und versucht das irgendwie zu lösen, merkt dann, auf die Art und Weise kann ich das nicht lösen und gibt dann irgendwann vielleicht auf. Was die genaue Antwort dann ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich kenne bloß, dass dann halt die Schüler wieder zum Meister gehen und dann wieder ihren Bericht abliefern, was sie jetzt neuen Erkenntnissen gewonnen haben, wie weit sie jetzt mit ihrem Koan fortgeschritten sind. Und dann sagt der Meister, macht nur so eine Bewegung. Oder eine gibt es halt so Geschichten und schickt den Schüler wieder raus. Und dann praktiziert er weiter und versucht weiter und kommt wieder und dann berichtet er wieder. Ich glaube, ein paar von euch haben auch eine gewisse Zen-Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr auch Koan-Erfahrung habt und wie das dann tatsächlich abläuft. Ob man sich dann da mit dem Schüler, der Meister mit dem Schüler unterhält oder ob er tatsächlich nur weitermachen oder nicht. Eine Finsternis, sehr düster und schwer, drohte mir. Du bist in Lügen verstrickt, sagte die Stimme, welche die Finsternis begleitete. Ich konnte es nicht abschütteln. Der Vorwurf basierte auf einer zugrunde liegenden Lappalie. Doch der Abgrund griff nach dem Gemüt. Es half jedoch nur eins am Ende, die Betrachtung der Unbeständigkeit, Anicca-Sanya. Der, der einatmet, gleicht nicht dem, der ausatmet, schon gar nicht dem, der eine Tat in der Vergangenheit beging. Und es perlte ab. Ja, vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit, so die Vergänglichkeit auch zu betrachten und eben auch zu wissen, derjenige, der früher vielleicht, und es scheint ja hier sich um eine Lappalie gehandelt zu haben, der früher die Tat begangen hat, der wusste es vielleicht nicht besser. Ja. Oder der hat es vielleicht auch in einer Haltung gemacht, wo er es vielleicht gar nicht so schlecht gemeint hat. Ja. Und der ich heute bin, der wird das anders machen. Der hat schon viel mehr Erfahrung, der hat schon viel mehr Weisheit und der hat schon vielleicht eine ganz andere Perspektive auch erreicht. Also wir sind nicht mehr der wir vielleicht vor 10 Jahren waren. Und darum ist da auch möglich, dass man das auch so auf diese Art und Weise dann, ja, wie hier beschrieben ist, abperlen lässt, ja. Oder auch das in die Vergangenheit gehen lässt. Oder man macht nochmal, wenn es nochmal hochkommt, man macht nochmal Vergebenspraxis. Das ist ja immer auch eine total gute Möglichkeit. Lieber Roland, du hast gestern berichtet, dass du Ayakema zum 70. Geburtstag die Stupa gebaut hast. Welche Vorbilder hattest du dafür und nach welchen Angaben oder nach welchen Regeln wird eine Stupa errichtet? Ich muss zugeben, das war schon ein bisschen ein Eigengewächs, was ich da gemacht habe. Ich habe mir natürlich schon Stupas auch angeschaut und habe dann so auch ein bisschen das auf mich wirken lassen und geschaut, was gefällt mir am besten. Und ich bin so in dem singhalesischen Stil bin ich eigentlich für mich fündig geworden und habe dann diese Art von Stupa für mich gesehen, dass mich die mir am meisten entspricht. Und dann war es natürlich auch so, Ayakema hat sehr, sehr lange in Sri Lanka auch gelebt, sodass es auch naheliegend war, diese Art von Stupa auch zu bauen. Und dann muss ich aber zugeben, ich habe dann nicht genaue Anleitung gehabt, sondern habe mir das eben so Bilder irgendwo zusammengesucht und habe dann eine gewisse Plattform mir ausgedacht und eine gewisse Höhe mir ausgedacht und habe dann gedacht, ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, es sind 7 Abschnitte, die sieben Erleuchtungsfaktoren oder irgendwelche solche Ideen hatte ich dann schon auch, wie ich das machen kann. Und dann wusste ich noch aus der, glaube ich, eher tibetischen Tradition, da wo ja ganz genaue Abläufe sind, wie man Stupa baut und was da zu tun ist und was für Rituale da jeweils bei jeder Baustufe auch zu vollbringen sind und so. Aber das wusste ich alles nicht und habe nur irgendwie gehört, dass ganz wichtig ist, in die Stupa auch was reinzutun, ganz wertvolle, wichtige Gegenstände reinzutun. Ja. Was ich dann gemacht habe, ich habe dann den Sockel betoniert und habe da, das weiß ich heute noch, habe dann so eine Schalung gemacht und dann ist der Betonlaster gekommen und hat dann da den Sockel aufgefüllt. Und dann war es auf einmal so, dass diese Stütze gerade am unteren Ende, das war dann fast ein bisschen zu wenig, wie das abgestützt war und der lässt den Beton rein und mir ist ganz anders geworden, weil es dann auf einmal diese Verschalung so ein bisschen rausgedrückt hat in der Mitte. Aber sie hat gehalten. Und dann war der weg und dann habe ich es, glaube ich, ziehen lassen. Und nach einem Tag war es so fest, dass ich die Schalung wegmachen konnte und konnte dann das noch gut abklopfen, wo es eben schon ein bisschen so rausgewölbt war. Das fällt mir jetzt gerade noch mal ein. Seitdem war ich dann immer vorsichtig, wenn ich was geschalt habe. Und dann habe ich da in die Mitte habe ich einen langen Stecken reingetan. So ein, ja. Und habe dann angefangen, so mit dem Stecken immer so diese, hatte ich ja dann einen guten Mittelpunkt und habe da eine Schnur festgemacht und habe dann so diese Kreise gezogen. Und diese Kreise habe ich dann mit Ytongsteinen gemauert. Und die Ytongsteine kann man gut sägen, die habe ich dann so schön gesägt und habe die dann so gemauert und so ist dann diese Stupa dann entstanden. Und in der Mitte von dem oberen Teil habe ich dann eben diesen Freiraum gelassen. Ja. Und dann habe ich es natürlich verputzt, mit dem Gewebe dann auch noch verputzt, weil Ytongsteine eigentlich nicht so, also die saugen sich eher mit Wasser voll und dann, sodass das wirklich eine wasserdichte Angelegenheit geworden ist. Ja. Und dann war Ayakema 70. Geburtstag und dann haben wir das wirklich auch gefeiert und ich habe ihr sozusagen, natürlich hat sie das mitbekommen, ich meine, wie hätte sie es nicht mitbekommen sollen und es war dann halt die offizielle Übergabe oder die offizielle Einweihung. Wir hatten dann tatsächlich so ein richtiges Einweihungsfest gemacht und haben dann wichtige Dinge, Vorträge, glaube ich, auch von ihr selber oder Bücher, die schon veröffentlicht waren von ihr, haben wir reingetan. Die Dhammapada haben wir reingetan mit den buddhistischen Versen. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche Sammlungen, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber alles, was so wertvoll erschien. Und ich weiß noch genau, damit auch was richtig Wertvolles reinkommt, habe ich den goldenen Ehering von meinem Vater, der schon verstorben war und den ich hatte, hatte ich den reingetan, sodass Gold auch sozusagen in der Stupa drin ist. Und das ist auch was ich eigentlich längst vergessen habe, aber durch die Frage kommen so alte Erinnerungen wieder hoch. Und das ist natürlich eine total schöne Erinnerung, den Ehering von meinem Vater da in der Stupa zu wissen, mit der Asche von Ayakema, die dann später erst reingekommen ist. Ja, toll. Ja, so ist so ein Geschenk, das man übergibt, das sieht man dann, wie lange das am Wirken ist. Berührt mich jetzt noch. In der Metta-Vihara, das weiß ich auch noch, da ist so ein Brunnen, ein Teich, diejenigen, die von euch, die schon dort waren, ist der Teich und da ist so ein Brunnen. Ja. Und meine Mutter hat mich einmal gefragt, sie würde mir gern was spenden auch. Und also glaube auch zu meiner Mönchsordination, dann war klar, das ist schön, wenn man da was schenkt. Und dann habe ich gesagt, das wäre toll, wenn du da den Brunnen da, den wir vorhaben, wenn du den spenden würdest. Und jetzt ist der Brunnen, den hat meine Mutter damals tatsächlich gespendet, war gar nicht billig. Und das ist jetzt dieses fließende Wasser, fließt da in den Brunnen rein, den meine Mutter gespendet hat. Also das sind ganz einfach total schöne Erinnerungen. Ja. Das sind sicher auch Verdienste, die sich ja, meine Eltern da erworben haben oder mein Vater indirekt erworben hat. Ja. Also ich habe es ohne die Stupa ohne Regeln gebaut. Und trotzdem war es irgendwie alles sehr, sehr stimmig und ist nach wie vor ja ein toller Ort. Und es war zuerst mit Treppen und Bante Katschajana, ein Schweizer Mönch, der in der Metta-Vihara dann gelebt hat, der hat gesagt, das muss man anders anlegen, man muss die Stupa gut umrunden können, weil das so Tradition in den asiatischen Ländern ist. Und dann haben wir tatsächlich eine sehr, sehr gute Landschaftsgärtnerfirma gehabt, die dann das dann so angelegt haben, hat, dass man da gut rumgehen kann. Also es ist total schön, finde ich. Ja. Und dann war es auch einmal so, dass man, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für ein Fest war, ich glaube 20 oder 25 Jahre Buddha-Haus. Und da waren die Lehrer, die von Ayakema autorisiert worden sind, da hat man damals die Idee gehabt, dass jeder von den Lehrern oder Lehrerinnen einen Rosenstrauch da bekommt, einen Platz für einen Rosenstock bekommt. Und dann haben wir außenrum haben wir die Rosen gepflanzt und hatten da auch viele Jahre Schilder drin. Und irgendwann sind diese Schilder weggekommen und jetzt weiß niemand mehr, was für ein Rosenstock für wen ist. Der schönste Rosenstock, den ihr könnt ja sehen, das ist meiner. Der ist so am nächsten zum Teich steht. Der, wenn man vor der Stupa steht, also wo das Schild von der Ayakema ist und auf der Seite steht, dann rechts vorne. Das war damals, den ich gepflanzt habe. Lieber Roland, kannst du noch einmal den Aufbau des Metta-Scans erklären oder sagen, wo er verschriftlicht ist? Also ich glaube, verschriftlicht ist er nirgends. Ich wüsste jetzt nicht wo. Und ich weiß auch nicht, ob das hilfreich wäre. Am besten auf unserer Webseite unter.
Also vorherigen Kursen kann man den immer finden, weil der wird ja jedes Mal gemacht.
Ja.
Also in einem der vorherigen Kurse auf unserer Webseite kann man downloaden.
Ja.
Auf verschiedene Längen.
Ja. Also auf unserer Webseite zu finden und YouTube-Kanal auch.
Ja, was bringt denn nichts mit der Werbung?
Ach so, du wolltest doch was sagen zu der Werbung. Komm mal vor. Hast du den Zettel noch?
Ich habe den noch, ja.
Ja, komm mal her, das ist jetzt gerade passend. Mit dem YouTube-Übertragung. Ne? Mhm. Leider, muss man sagen, kommt da immer Werbung dazwischen. Ja, und das ist natürlich, wenn da ständig Werbung kommt, ist sehr, sehr nervig. Und da gibt es dann immer wieder Beschwerden von Leuten, die gern jetzt auch in dem Kurs live manchmal nicht dabei sein können und das nachhören wollen. Wenn man es live hört, ist keine Werbung. Wenn man es nachhören will, kommt die Werbung rein. Und da,
früher war das halt ja, alle halbe Stunde mal oder so. Und jetzt eben durch diesen Beitrag scheint es klar zu sein, dass es halt deutlich öfter geworden ist. Und wenn man dann natürlich eine Meditation nachhören will, dann ist es halt irgendwie nicht so günstig. Ja, weil ich habe auch vor kurzem mir ein Video auf YouTube angeschaut, wo sehr viel Werbung war. Ich dachte, weil es ein sehr aktuelles Video war, ich habe es dann immer auf stumm geschalten und habe das Gehörte so ein bisschen nachklingen lassen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, aber das geht natürlich nur bei Vorträgen. Jetzt ist es so, ich habe es vorher mal schnell gegoogelt, was man da machen kann. Ich würde jedem, der sich ein bisschen mit IT auskennt oder ein bisschen einfach mit dem Computer, empfehlen, das auch zu googeln. Ich glaube, dass also es bringt nichts, wenn ich das jetzt hier irgendwie sage. Und es sind ja auch keine so ganz offiziellen Lösungen immer. Oder es gibt natürlich die offizielle Lösung, dass man halt YouTube diese Bezahlversion halt kauft. Weiß nicht, was die monatlich kostet, wir haben die auch nicht. Das heißt, es ist ein Thema, wo wir jetzt nach dem Kurs auch nochmal mehr reinschauen werden und auch diejenigen, die sich da auskennen, die ja, sind mir auch sehr dankbar für Unterstützung und dann finden wir sicher einen Weg, wie wir das dann auch kommunizieren können, wie man das dann am besten macht. Eine andere Überlegung ist natürlich auch, dass wir in Zukunft die Kurse über Zoom machen. und da kann man ja dann die Inhalte hochladen und sie sind noch verfügbar. Das ist halt nicht immer einfach mit so vielen Sessions, die so lang sind. Aber genau, also ich kann sagen, dass wir uns nach dem Kurs auf jeden Fall nochmal eingehender damit beschäftigen. Und natürlich werde ich auf diesem Kurs wieder danach als MP3 konvertieren und auf unsere Webseite stellen, also wo ihr jetzt auch schon die vorherigen Kurse finden könnt. Da kann man sich das dann völlig werbefrei alles downloaden. Genau, also im Moment ist das alles, was ich dazu sagen kann.
Lieber Roland, danke für deine einleuchtenden Erklärungen und Vorträge. Mich beschäftigt eine Frage zum Thema Wut oder andere negative Gefühle wie Hass, Neid. Aber besonders die Wut, hat sie nicht auch einen Sinn, dass sie zum Beispiel zeigt, dass Grenzen überschritten werden? Geht es darum, wie man mit der Wut umgeht? Oder darum, dass ich sie gar nicht erst spüre oder entstehen lasse? Danke für deine Einordnung. Manchmal haben wir keine Wahl und die Wut kommt ganz einfach. Also da ist jetzt nicht, ich will jetzt keine Wut haben oder keine Wut spüren, das ist dann keine Option, sondern die Wut ist eben da. Und dann kommt es darauf an, was mache ich damit? Und oft wird die Wut verwendet, um der Wut Ausdruck zu verleihen. Und dann, ja, wird man wahrscheinlich der Person, die vielleicht die Wut angetriggert hat, wird man dann entsprechend zurückantworten oder begegnen. Und das ist in meisten Fällen nicht sehr, sehr hilfreich. Und verändert auch oft nichts an der Situation. Und gleichzeitig ist es schon auch wichtig, also dieses Thema Grenzen setzen ist ganz was Wichtiges. Auch wenn wir Metta praktizieren, heißt es nicht, dass man mit uns machen kann, was man will. Also ich möchte fast sagen, im Gegenteil. Wenn wir Metta praktizieren, haben wir ja viel ein tieferes Gefühl der Stimmigkeit und Einsicht, was okay ist und was nicht okay ist. Und haben dadurch auch vielleicht auch eine größere Weisheit. Und Grenzen setzen bedeutet auch vielleicht, also für diejenigen, die da ein Thema haben, einmal Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen, kann auch bedeuten, jemand anders davor zu beschützen, dass er schlechtes Karma macht, indem ich sage, nee. Also das erlaube ich ganz einfach nicht. Hier ist eine Grenze, das ist nicht okay. Aber das kann man auf eine Art und Weise machen, die nicht von dieser Wutenergie getragen ist und wo man nicht diese Wutenergie rüberlässt und vielleicht auch gar nichts erreicht, sondern das kann eben von einem kann eben eine liebevolle Grenze sein oder ein liebevolles Nein. Oder manchmal habe ich schon gesagt, ein positives Nein sein. Ja. Also es bedarf einer gewissen Geschicklichkeit, da auch damit umzugehen. Im Endeffekt ist es so, wenn die Wut eben da ist, dann ist vielleicht erst einmal günstig, sich ein bisschen rauszunehmen aus der Situation und diese innere Arbeit zu machen, und dann zu schauen, dass sich diese Wut wieder beruhigt hat, dass diese Anteile, wo körperlich da, wo ich gerade davon gesprochen habe mit der Angst, dass man körperlich auch schaut, wo kommt die in mir hoch, dass man die Verantwortung für das, was in mir da ist und in mir hochkommt, auch übernimmt und in sich selber dann auch diese Heilarbeit macht. Und wenn dann sozusagen diese Arbeit abgeschlossen ist, dann ist es total okay, dann aber mit einem eher positiven Geist dann mit jemand anders doch nochmal ins Gespräch zu gehen und auf eine positive Art eine Lösung zu suchen. Eine Lösung, die darauf aufgebaut ist, nicht eine Zwietracht zu sehen, sondern die darauf aufgebaut ist, mehr die Eintracht zu suchen. Also so in der Art wäre es vielleicht angesagt, mit der Wut umzugehen. Unterdrücken ist auch nicht der richtige Weg. Also das wird manchmal auf dem spirituellen Weg auch falsch verstanden, dass man meint, ich bin jetzt so spirituell, ich darf jetzt gar keine Wut mehr haben. Das ist Unterdrücken und dann drückt man es weg und dann irgendwann platzt dann raus bei einer Kleinigkeit, wo man denkt, ja, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, ich weiß gar nicht, dass das jetzt so aus mir rausgeplatzt ist. Das ist dann das Resultat, wo man es sehr, sehr lang gedeckelt hat und unterdrückt hat und dann zu einem ganz komischen Zeitpunkt, dann bricht es dann doch raus. Ja. Den mittleren Weg, hier wirklich den mittleren Weg gehen. Ja. Nicht unterdrücken, aber auch nicht ausdrücken, weil ausdrücken wird manchmal, auch in den alten Therapieformen wird das manchmal empfohlen, ausdrücken, damit man es eben nicht in sich hineinfrisst. Ausdrücken ist auch nicht heilsam, weil das die Furchen, die wir im Geist haben, noch mehr vertieft. Also wenn wir das immer wieder erlauben, ausdrücken, ausdrücken, werden die Furchen eben immer tiefer und ja, bei jeder Kleinigkeit dann wird man dann schon wütend. Ja. Der mittlere Weg ist, den ich gerade erwähnt habe, da eben mit dieser Wut zu arbeiten, der Raum zu geben, die darf da sein, die darf sich aber auch gerne dann auflösen. Lieber Roland, du hast öfter den Begriff feinstofflich in Anführungszeichen gebraucht. Diesen Begriff kenne ich zwar, aber ich verstehe ihn eigentlich nicht. Er kommt mir immer vor wie alles, was normal nicht zu sehen ist. Alles, was für Normale, würde ich jetzt denken, für Normale nicht zu sehen ist, aber für spirituelle Leute schon. Für mich ist Stoff, in Anführungszeichen, das, was sich als Materie manifestiert. Und entweder ist es Materie oder eben nicht, beziehungsweise ein Energiefeld oder dergleichen. Kannst du feinstofflich, in Anführungszeichen, für mich etwas eingrenzen? Merci für die Mühe. Scheinbar Schweizer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann und wo ich das immer wieder gebraucht habe, das Feinstoffliche. Aber ich denke, das ist etwas auch ganz Normales in unserer Welt. Es ist ja nicht alles grobstofflich, sondern es ist ja vieles auch feinstofflich. Allen voran die Luft zum Beispiel. Ist ja etwas sehr Feinstoffliches, würde man jetzt so bezeichnen. Und alles, was stofflich ausschaut, ist bei genauerer Betrachtung ja auch nur eine verdichtete Energie. In der Quantenphysik oder in der neueren Physik weiß man, dass es keinen festen Baustein im ganzen Universum gibt, dass alles nur Energie ist, die zusammenkommt und wieder sich auflöst. Und das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt so das Materielle so sieht und dann eigentlich ist das nur verdichtete Energie, die mir da entgegentritt und die nenne ich eben Materie. Ja. Und gleichzeitig ist mein Körper eben eigentlich total feinstofflich auch. Und das können wir eben erleben und das ist vielleicht das Wichtige, wenn man jetzt zu dem Thema feinstofflich was sagen möchte. In der Meditation. Ja, in der Meditation können wir, wenn wir diese grobstoffliche Welt, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, loslassen, die Welt der Sinne, in der wir uns normalerweise bewegen, die Welt, wo wir eben unser Erleben über das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Antasten und Denken gestalten und bewerkstelligen. Wenn wir diese Welt einmal sozusagen loslassen und uns für das Übersinnliche, könnte man es vielleicht auch ausdrücken, wobei das Übersinnliche schon wieder so nach Zauberkunststücken sich anhört. Vielleicht einmal dieses Übersinnliche, so wie es tatsächlich ist. Mal jenseits unserer Sinneswelt gibt es auch noch Welten. Ja? Und die kann man eben in der Meditation, in den Vertiefungen erleben. Und wenn da, vielleicht als Anregung jetzt an die Person, die die Frage gestellt hat, wenn da wirkliches Interesse da ist, was feinstoffliche Welten sind, dann vielleicht ganz einfach noch mehr sich in die Meditation reingeben, noch mehr dann auch so die Gedanken loslassen, den Macher loslassen, den Control-Freak, den Kommentator loslassen und was, aus was wir alles bestehen und sich einmal ganz dem hingeben, was dann sozusagen hochkommt. Es kann im Atmen, und da werden wir morgen vielleicht auch ein bisschen detaillierter darüber sprechen, wäre auch eine gute Möglichkeit auf die Meditation, was da jetzt in der Meditation auch für uns möglich ist, werde ich morgen einmal genauer eingehen. Und dann, was passiert dann, wenn dieser Atem zum Beispiel immer feiner wird, immer subtiler wird? Ja, morgen. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Lieber Roland, wie ist das mit dem Karma? Es ist für die Wiedergeburt zuständig. Wie und wo wir inkarnieren? Ist es richtig, dass wir uns unsere Eltern aussuchen, je nachdem, welche Tendenzen wir mitbringen und so bei geeigneten Eltern das lernen können, was in diesem Leben angesagt ist? Ja, das ist richtig. Ist das angehäufte Karma mit der Wiedergeburt erledigt oder wirkt es in einem Leben weiter? Das weiß ich jetzt nicht, wie das gemeint ist. Ob das dann im Augenblick der Geburt dann erledigt sein soll, das ist natürlich nicht so. Dieses Karma, das wirkt natürlich weiter, das zieht sich in unser jetziges Leben voll hinein. Und wir haben in diesem Leben, kommen wir auch oft mit Menschen zusammen, wo eben gewisse Themen zu bearbeiten sind und wo wir vielleicht auch gewisse Sachen lernen können, ja? Wo vielleicht auch starke Anhaftungen am Wirken sind und was auch immer, oder starke Ablehnungen am Wirken sind. Auch mit solchen Menschen kommen wir zusammen. Ja? Und in so Situationen, in die wir hineingeboren sind, das sind immer Lernsituationen für uns. Ja? Und Karma auflösen oder hinter uns lassen oder abarbeiten, das sind so ein bisschen falsche Vorstellungen von Karma. Vielleicht ist der wichtigste Aspekt von Karma ist der gegenwärtige Moment. Ja. Der gegenwärtige Moment ist der Moment, wo ich all mein Karma, das ich früher angehäuft habe oder das ich gewirkt habe, dass ich im gegenwärtigen Moment erlebe ich die Ernte meines früheren Wirkens. Ja. Und dann ist immer die entscheidende Frage, was mache ich mit dem gegenwärtigen Moment? Ja. Wie verarbeite ich die Ernte? Erlaube ich zum Beispiel, dass ich, wenn mir jemand mit Ärger begegnet, dass ich sofort mit Ärger zurückschieße? Ja. Ist das mein Wirken für die Zukunft? Und da ist natürlich so, dass wir mit unserem Wirken, wie wir unser Karma verarbeiten, von dem wir der Erbe sind, wie es in den täglichen Betrachtungen heißt, dann gleichzeitig auch die Saat für unser zukünftiges Erleben machen werden. Ja? Drum ist der gegenwärtige Moment auch von der karmischen Perspektive her der allerwichtigste Moment, den wir haben. Wir ernten das, was wir früher gesät haben, und wir sehen das, was wir später ernten werden. Ja? Drum aufpassen, wie wir den gegenwärtigen Moment verwenden. Wenn wir da in gewissen Familiensituationen Dinge zu erledigen haben oder Dinge zu lernen haben und wir vermeiden diese Lernsituation, wir wollen es ganz einfach nicht haben oder wir stellen uns dieser Lernsituation nicht, dann kann es sein, dass wir in dem Leben die Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben, eben nicht packen, und dann haben wir sicherlich im nächsten Leben wieder die Möglichkeit, uns dieser Aufgabe zu stellen. Also so, wir haben so wie in der Schulklasse, wenn man die Schulklasse das Ziel nicht erreicht, dann muss man die Schulklasse halt die Klasse wiederholen. Genauso so in der Art können wir uns das auch vorstellen. Und dann kommt man wieder und bis man dann irgendwann kapiert, ja, ich muss diese Aufgabe jetzt halt einmal wirklich auch erledigen. Ja. So in der Art. Was ist das jetzt, diese lange Geschichte noch? Ja, jetzt zum Abschluss noch eine längere Geschichte. Dem Baum sei Dank. Gestern noch als Güllebauer geschmäht, schickt er heute das Beste, was er hat, sein Vieh, direkt zu uns. Die Allgäu-Kuh, die lokale Version der in Indien so geehrten heiligen Kuh. Sie ist ein Vorbild, alles gelassen hinzunehmen und genügsam zu sein. Da ich ihre Nähe so sehr schätze, war ich sehr versucht, die geführte Tour sausen zu lassen, um mich hier mit den Rindviechern abzugeben. Nach kurzem Zögern folgte ich doch der Gruppe und ließ mich auf die Tour zum Wasserfall ein. Das Thema Wasser erstaunte mich, erwartete ich doch wieder das Thema Wald. Der Wasserfall wollte von mir nicht nur von oben betrachtet werden, und so machte ich mich auf den Weg nach unten. Gar nicht so leicht und ganz schön steil. So nahm ich einen Umweg in Kauf. Ich kam recht weit hinab und überquerte den Bach. So kam ich zu der Ansicht, wie ich sie mir erhofft hatte, der Wasserfall mir gegenüber. Nach kurzem Verweilen trat ich den Rückzug an. Kurz bevor ich wieder auf den Weg kam, hielt ich verblüfft inne. Da saß wie eine Elfe unsere Lehrerin Tanja, verschmolzen mit dem Wald, zu Füßen eines großen Baumes. So eins mit dem Wald, dass ich sie erst entdeckte, als ich ihr schon fast auf den Füßen stand. Es war also doch eine Waldtour, irgendwie. Komm du her und erzähl du, wo du da gesessen bist.
Stelle und das war für mich eben ein Platz, wo ich mich länger aufgehalten habe, weil das da so energetisch stark, so viel Vitalkraft war. Und da war tatsächlich, waren diese zwei Baumstämme, die dann oben zusammengewachsen, also nicht die Stämme, sondern der Ast. Das hat dann auch wieder so ein Elfenauge gebildet. Und vielleicht nochmal kurz für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, was das ist. Es gibt ja Geomanten, die anhand der Wuchsformen der Bäume sagen können, was für Energien an dem Ort sind. Und ein Elfenauge ist eben, wenn Stämme oder Äste zu eben so einem Auge zusammenwachsen oder zu so einem Tor, könnte man sagen. Und das steht eben für sehr vital, kraftstarke Plätze. Und eben, das habe ich auch jetzt kürzlich gelesen, sie laden zum Meditieren auch ein. Und dann, als ich das entdeckt habe und direkt neben mir eben dieser kleinere Wasserfall, da habe ich mir gedacht, wow, da kann man ja sogar richtig durchgehen durch dieses Tor, durch dieses Elfenauge. Und das war dann sehr berührend für mich, das habe ich gemacht und habe mich dann einfach genau hingesetzt. Und in dem Moment schaue ich hoch und sehe, dass dann nochmal so zwei Äste zusammengewachsen sind. Und deswegen ist es auch schön irgendwie zu hören, dass das auch von außen so ein bisschen den Eindruck vermittelt hat, dass da irgendwie, ja, also ich habe mich da auch ähnlich gefühlt, wie es von außen gesehen wurde. Das fand ich jetzt interessant. Und nochmal ganz kurz zu dem Thema Überraschung, weil es ums Wasser ging. Also der Wald ist natürlich unser, sag ich mal, Hauptfokus, weil hier einfach auch viele Wälder sind, aber das Wasser ist ja wirklich der absolut zentrale Punkt in der Natur und des Lebens. Und deswegen war mir das auch ganz wichtig, dass wir das auch als Thema mit reinnehmen. Und ich meine, was könnte es Schöneres geben als diesen tollen Wasserfall mit so vielen verschiedenen Orten, wo wir das Wasser eben und sein Fließen nochmal ja, ganz unmittelbar erleben können.
Okay. Also wenn ihr seht, wenn ihr durch ein Elfenauge durchgeht, da müsst ihr aufpassen, dass euch nicht jemand auf die Füße tappt, weil ihr dann vielleicht ein bisschen unsichtbar werdet. Wir können noch mal aufstehen und die Beine ausstrecken.